Sie stehen still, obwohl sie unterwegs sein sollten. Der Weg liegt vor ihnen, aber er gehört nicht mehr zur Zukunft, sondern zur Hoffnung von gestern. Der Schnee ist nicht tief genug, um bedrohlich zu wirken und gerade deshalb trügerisch. Er löscht keine Spuren aus, er konserviert sie. Jeder Schritt bleibt sichtbar, jeder Irrtum auch. Es ist nicht der Hunger, der zuerst kommt, nicht die Kälte, es ist das Zögern. Dieses kurze Innehalten, in dem niemand laut sagt, was alle denken. Dass der Plan nicht mehr stimmt. Dass die Karte etwas verspricht, das die Landschaft nicht einlöst. Dass Weitergehen vielleicht schlimmer ist als Umkehren. Und Umkehren vielleicht unmöglich. Der Winter ist noch kein Feind. Er ist einfach nur da. Unbeteiligt, gleichgültig. Er fragt nicht nach Absichten oder Mut. Er misst Zeit anders. Tage verlieren ihre Konturen. Entscheidungen verschieben sich um Stunden, dann um Nächte, dann um Wochen. Immer nur ein bisschen. Immer noch vertretbar, immer noch erklärbar. Sie sind keine Abenteurer, keine Helden, keine Verlorenen. Sie sind Familien, Menschen mit Gepäck, mit Werkzeug, mit Erwartungen. Menschen, die geglaubt haben, dass es einen richtigen Weg gibt, wenn man ihn nur kennt. Und noch ist nichts geschehen, das man später erzählen müsste. Noch gibt es keine Legende, keine Grenzüberschreitung, kein Wort, das alles verkürzt. Es gibt nur diesen Moment, in dem der Weg langsamer wird, in dem der Schnee bleibt, in dem niemand sagt, wir sind zu spät. Und genau hier beginnt diese Geschichte. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Svea.
Und ich bin Tim. In dieser Folge führt uns unsere Geschichte nach Nordamerika. Ja, wir sind jetzt im Februar angekommen. Das ist voll der Partymonat. Deswegen ist das Thema heute auch Donnerparty. Wie passend. Auch wenn das, glaube ich, keine Party-Party ist im Sinne von Schwof oder Mummenschanz, sondern im Sinne von Gefolge. Aber genau, wir beginnen den großen 2,5 Geburtstage-Monat. Ich werde älter Ende des Monats oder Mitte des Monats. Svea wird älter. Und der Podcast wird ein halbes Jahr alt. Kann man da schon laufen als Baby? Weiß ich nicht.
Nein.
Schweben, fliegen. Kann man da seinen Kopf gerade oben halten?
Wir können sitzen.
Wir können sitzen und Geräusche machen. Das machen wir auch die ganze Zeit. So. Genau, ja, also seid gespannt, wenn wir dann ab der übernächsten Folge wirklich unsere jeweiligen Geburtstage zelebrieren, werden wir euch richtig nerven mit unseren Geburtstagen. Aber dafür bieten wir euch dann wunderbare, tolle Geburtstagsthemen, die wir uns dann aussuchen, auf die wir uns sehr freuen. Aber erstmal jetzt zur Donnerparty. Wir sind ja in Nordamerika und wir sind in der Zeit des Wilden Westens. Jetzt gerade läuft im Radio wieder sehr viel Country-Music. Mhm. Ich verstehe das nicht so ganz, weil es überhaupt nicht meine Musik ist. Aber hast du denn so abseits von, oder abseits der Tatsache, dass gerade wieder im Radio so viel Country läuft, hast du irgendwelche Bezüge zu dieser Wild-West-Cowboy-Romantik? Hast du da irgendwas mit am Hut?
Romantik. Boah, ich finde es, also ich muss ehrlich sagen, Wilder Westen, ich verbinde damit irgendwie viel solche Stories, die irgendwie für Filme und Comics und bla bla genutzt werden, halt oft aus einer westeuropäischen Perspektive, die ja, westeuropäisch oder vielleicht auch Nordamerika. Ich muss sagen, Cowboys machen mich immer ein bisschen wütend, weil ich irgendwie dieses Bild von diesen Helden mit Hut auf Pferden.
Der Marlboro-Mann.
Was?
Unbezahlte Werbung. Der Marlboro-Mann.
Stimmt, ja. Ja, genau. Irgendwie so, das ist so ein bisschen zwielichtig in meinen Augen. Aber sonst, denke ich mal, diesen typischen Sound. Vielleicht kannst du den einfügen, ich weiß nicht. Dieses Di-di-di-di.
Ach so. Di-di-di-di. Ja.
Wagst du das drin zu lassen?
Das ist, glaube ich, The Good, The Bad and The Ugly. Die Schallplatte steht hinter dir.
Wirklich?
Ja.
Ach, krass, guck mal. Du bist so ein Nerd. ja, und diese komischen, wie heißt das, Steppenläufer, diese Pflanzen.
Das ist geil, ja.
Ja, das ist, glaube ich, das Erste, was mir dazu in den Sinn kommt. Hast du dazu, es gibt, glaube ich, bei vielen jungen Männern, dass das so in der Pubertät irgendwie auch mal ein Thema war, oder? So Wilder Westen, Cowboys. Hast du da eine Geschichte?
Ich glaube, es hört eher auf dann.
Ach,
also diese Kostüme so als Native oder als Cowboy, das machst du so eher so in Grundschulalter, glaube ich, noch. Ne? Bist du entweder Pirat, Cowboy oder
ja, stimmt.
Astronaut. Also in Leipzig ist es Fasching. Ich weiß, dass wahrscheinlich viele, die es hören, gerade qualvollen Tod sterben, weil es Karneval heißt. Ja, bei mir ist es Fasching und da haben wir uns im Kinderfasching in der Schule als Cowboys und Co. verkleidet. Ja, und Karneval bestimmt, also irgendwann erwachsen dann natürlich dann auch wieder, aber ja, so in der Pubertät, jetzt in meinem Bekanntenkreis, in meiner Schule und sowas, da findet das dann gar nicht statt. So nach der Grundschule gibt es kein Fasching mehr, außer für Kinder und dann wieder für Erwachsene und Studenten.
Ja, okay.
Deswegen, man liest Bücher Karl May natürlich, aber ja, es ist dann nicht so ein Hype. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass jetzt speziell meine Generation, wenn man so Ende der 80er, Anfang der 90er geboren ist, du wirst ja groß, parallel zum Aufkommen von Smartphones, von Flatrates, von Internet. Das heißt, wenn du in den 90ern noch draußen mit jetzt auch diese Pistolen, die so riechen, dann, mhm. die so Knall, mhm. diese roten Knalldinger drin hatten.
Ja.
So, damit konnte man spielen, aber dann kommt ja dann irgendwie so um 2000 irgendwann mit den AOL-CDs und sowas noch.
Was für CDs?
AOL-CDs, da kommst du dann immer damit ins Internet, so für eine Stunde oder sowas. Ja, da hat man dann eher so moderne Sachen, mit denen man sich befasst.
Moderne
Sachen. Statt Cowboys. Das ist auch, glaube ich, so eine Rabbit Hole, wo man mal rein könnte. Aber das tun wir heute nicht, denn wir sind ja noch bei der Donnerparty. Und da geht es auch um den Wilden Westen, aber eben nicht um Abenteuergeschichten von Cowboys, sondern eben darum, dass Familien beschließen, in den noch quasi unerschlossenen Westen der USA zu ziehen, was ja dann romantisiert wird. Das ist ja die Zeit, bevor dann die Eisenbahn Kalifornien und New York verbindet. Da muss man eben noch durch Wüsten, durch Berge, durch Landschaft tracken. Aber man weiß ja, man kommt am Ende an. Und deswegen die nächste Frage. Es geht ja nicht darum, einsame Insel, was du da mitnimmst, was du dann immer wieder lesen musst, weil du hast ja nur dieses eine Buch dabei, sondern wenn du weißt, du bist jetzt so mehrere Wochen unterwegs mit Familien, man kennt sich nicht, es sind halt mehrere Leute, schließen sich zusammen zu einem Track und wollen halt nach Kalifornien. Du weißt, es dauert ein bisschen, aber man kann sich dann in Kalifornien immer neue Bücher kaufen, neue Musik kaufen, was auch immer. Mhm. Du bist jetzt nicht darauf angewiesen, dieses eine Buch mitzunehmen, weil du sonst nie wieder ein Buch lesen kannst. Das muss dein Lieblingsbuch sein. So, was nimmst du mit, wenn du weißt, das kann ja auch länger dauern, ihr könnt irgendwo mal feststecken, es kann Probleme geben. Hast du so drei Essentials, wo du denkst, das wäre für dich so eine, ja, so eine Grundausstattung für eine Reise, aber gleichzeitig auch für eine eventuell drohende Gefahrensituation?
Mhm. Also die Essentials, die ich jetzt gerade so in meinem Alltag sehen würde, die würden mir dann nichts bringen, glaube ich. Deswegen würde ich das eher austauschen gegen nützliche Sachen. Ein Taschenmesser, safe, oder? Oder verstehe ich die Frage gerade richtig?
Mhm.
Ja, ein Taschenmesser, 100%. Ich glaube, ich würde ein großes Tuch, was du einerseits so benutzen kannst, um das so um dich rumzubinden, wenn es irgendwie kalt ist oder wenn es regnet oder Sonne oder so. Oder wenn du was zusammenbinden musst. Drei Sachen, ne?
Ja.
Und das dritte, ein Feuerzeug. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, kannst du Feuer ohne ein Feuerzeug machen? Also nicht mit Streichhölzern, sondern so mit, hast du das schon mal gemacht?
Mit einer Lupe.
Mit einer Lupe? Das hat funktioniert. In die Sonne halt.
Das ist wie so ein Brennglas dann, genau. Das so in die Sonne und dann auf einen Grashalm, der dann irgendwann.
Wie lange dauert das so ungefähr?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das war
3 Stunden sitzt du da.
Ja, so lange war es nicht.
Dunkel.
Nein. So lange war es nicht. Das war halt so eine Hochsommer.
Ja, okay.
Verstärkst ein bisschen in die Sonne. Also es war jetzt auch wir haben jetzt keinen Brand auf einer Wiese ausgelöst. Das ist halt so ein bisschen angekokelt.
Die Leute googeln gerade Anfang 2000er Brand Leipzig.
Nee, es war in Sachsen-Anhalt.
Ah ja. Könnte man finden im Internet, meinst du?
Ich hoffe nicht.
Okay.
Ich glaube, in Beuditz haben wir das gemacht. In Beuditz oder Großkugel. Krass. Shoutout an die Dörfer zwischen Halle, Saale und Leipzig, wo ich meine Kindheit verbracht habe.
Ah, ja, schön.
Und versucht habe, einen Grashalm abzufackeln.
Okay, dann vielleicht tausche ich. Ich würde es einmal vorher ausprobieren und dann entscheide ich mich.
Okay, wir unterbrechen jetzt die Aufnahme, gehen mit einer Lupe in den Park.
Warum nicht?
Versuchen, das abzufackeln. Der Schnee ist geschmolzen. Ja. Nein. Don't try this at home.
Nein.
Ja, ich habe mich auch überlegt, was würde ich eigentlich mitnehmen?
Mhm. Und?
Ein Foto von Jenna Ortega, einfach zum Kuscheln.
Die Leute wissen halt nicht, wie obsessed du mit Weinstein bist. Das ist halt krass. Ja. Jetzt wisst ihr es.
Stellt euch vor, ihr seid ultra cool und mögt Jenna Ortega. So ungefähr ist das. Und habt vielleicht ein Tattoo von ihr auf dem Bein. Neben Darth Vader. Nicht nur sie. Auch wenn sie uns immer noch über die Schulter blickt.
So. Ich kann sie dabei anschauen, während er über sie spricht.
Ja, deswegen habe ich noch ein zweites Bild bestellt, damit es auch hinter dir hängen kann. Dann kann ich sie auch anschauen. Genau, also sie kommt natürlich mit und ein Teletubby, weil die sind ja nicht verkabelt und haben trotzdem einen Fernseher.
Mhm, stark.
Und stell dir mal vor, du bist dann so im Gebirge, steckst da fest im Winter, kannst aber fernsehen.
Und kannst dir aber Videos von Kindern mit Gummistiefeln in Pfützen angucken.
Das ist super gruselig auch, ne? So, Tim, willst du dich Hilfe holen? Warte, ich muss dieses Video noch einmal sehen. Kinder in Pfützen.
Oh mein Gott. Nein.
Ja, aber vielleicht, die haben ja jede Folge ein anderes Video. Also vielleicht.
Gibt eins, die man vorher macht.
Vielleicht hat er so eine SD-Karte in sich. Das war irgendwie einfach so eine, oder hat der WLAN? Teletubby, vielleicht hat er auch Netflix.
Wer weiß.
Aber wir hätten halt einen Fernseher. So. Ansonsten halt ein Kasten Bier.
Wichtig.
Teletubby, ein Kasten Bier und ein Foto von Jenna Ortega.
Ich kann dann die nützlichen Sachen dabei haben und uns um unser Leben überleben kümmern.
Ich bin das,
du bist für den Spaß
zuständig. Ich bin das Partyzelt.
Stark. Würden wir auf Pferden reiten? Oder werden wir...
Wir hätten so Planwagen.
Ich fände es cool, wenn wir ein Motorrad hätten.
Achso, da war es hier so ein Enduro. Ja.
Kannst du das als... Bild auf Instagram einfügen, wie wir beide auf einer Enduro durch die Wüste fahren.
Mit einem Teletubby auf dem Rücken.
Ja, würde mich freuen.
So, aber jetzt reden wir so viel über Cowboy, Wüste und warm. Wir gehen aber in den Winter und in die Berge, denn da findet die Donnerparty statt. Und ja, das stelle ich euch jetzt mal vor, die Donnerparty, denn das ist nicht ein Treffen von Menschen, die gemeinsam pupsen, sondern etwas völlig anderes. Die Vereinigten Staaten befinden sich Mitte der 1840er Jahre in Bewegung. Nicht im Sinne eines einheitlichen Aufbruchs, es ist die Summe vieler kleiner Entscheidungen. Der Westen ist kein fernes Abenteuerland, mehr eine Richtung, eine Vorstellung, ein Ort, an dem etwas beginnen soll, das andernorts nicht mehr möglich scheint. Kalifornien ist noch kein Staat, aber ein Versprechen auf der Karte. Weit entfernt von den Zentren der jungen Nation, politisch umkämpft, geografisch unscharf umrissen. Wer dorthin aufbricht, verlässt nicht nur einen Ort, sondern auch eine Ordnung, vertraute Wege, gewohnte Abhängigkeiten, bekannte Sicherheiten. Zurückbleiben Enge, Schulden, begrenzte Möglichkeiten, vor ihnen liegt Raum. Die Menschen, die sich auf den Weg machen, sind keine Ausreißer. Es sind Familien, Handwerker, Farmer, Menschen mit Kindern, mit Hausrat, mit Werkzeugen, mit Plänen. Sie ziehen nicht, um Geschichte zu schreiben. Sie wollen sich ein Leben aufbauen. Der Trek ist weniger Ausnahmezustand. Er ist vielmehr Teil einer Bewegung, die bereits stattfindet. Tausende sind vor ihnen gegangen, Tausende werden folgen. Der Westen ruft nicht laut. Er lockt durch Erzählungen, durch Berichte von fruchtbarem Land, mildem Klima, neuen Chancen. Durch Briefe, die ankommen, während die Zweifel unterwegs bleiben. Die Reise erscheint kalkulierbar, beschwerlich, ja, aber machbar. Die Route ist bekannt, die Zeit ist berechnet, der Winter liegt, wenn alles gut geht, noch hinter ihnen. Karten geben Halt, Berichte geben Orientierung. Namen von Pässen, Flüssen, Abzweigungen erzeugen das Gefühl, dass das Unbekannte bereits geordnet ist. Dass man sich nur an etwas halten muss, das andere vorgezeichnet haben. Bewegung wird zur Strategie. Vorwärtskommen zum Beweis, dass der Plan funktioniert. Noch ist nichts Besonderes an dieser Reise. Sie unterscheidet sich kaum von vielen anderen, die zur selben Zeit beginnen. Sie ist kein Wagnis, sie ist Hoffnung, die sich einreiht in ein größeres Bild. Ein Land im Übergang, eine Gesellschaft in Ausdehnung, eine Zukunft, die erreichbar scheint, wenn man bereit ist, loszugehen. Dieser Aufbruch wirkt stabil, weil er nicht aus Übermut entsteht, sondern aus Vertrauen. In den Weg, in das Wissen, in die Vorstellung, dass Fortschritt eine Richtung hat. Noch ist der Westen kein Mythos. Er ist ein Ziel. Im Frühjahr 1846 formiert sich im mittleren Westen eine Gruppe von Auswanderern, die nach Kalifornien will. Der Ausgangspunkt liegt im Raum Illinois und Missouri, dort, wo sich Wagenzüge sammeln, weil Straßen enden und Wege beginnen. Das Ziel ist klar benannt, das Sacramento-Tal. Ein erreichbares Siedlungsgebiet, von dem Berichte kursieren und zu dem andere bereits unterwegs sind. Die Gruppe ist kein geschlossener Verband und versteht sich auch nicht als Einheit mit festen Namen. Sie setzt sich aus mehreren Familien, einzelnen Männern und Kindern zusammen, die sich für diese Etappe der Reise zusammenschließen. Man reist gemeinsam, weil es praktisch ist, nicht weil man sich kennt oder vertraut. Verantwortung verteilt sich. Entscheidungen entstehen situativ, getragen von Erfahrung, Besitz, Alter oder schlicht davon, wer gerade sprechen kann. Die Reise folgt einer etablierten Logik. Man schließt sich zu einem Wagenzug zusammen. Dabei geht es nicht um Gemeinschaftsgefühl, es ist mehr eine Notwendigkeit. Zugtiere müssen geschont, Reparaturen gemeinsam bewältigt, Flussquerungen koordiniert werden. Der Tagesrhythmus ist eng an das Licht gebunden. Man kommt voran, solange Boden, Wetter und Tiere mitspielen. Jeder Tag, an dem man nicht fährt, kostet Vorräte. Innerhalb dieses Zuges befinden sich auch George Donner und sein Bruder Jacob. Sie gehören nicht zu einer übergeordneten Führung, übernehmen jedoch Verantwortung für Teile des Tracks, stellen Wagen, Tiere und Vorräte. Ihr Name spielt zu diesem Zeitpunkt keine besondere Rolle. Er steht weder für einen Plan noch für eine Entscheidung. Erst später, als aus der Reise ein Ereignis wird, wird der Wagenzug nach ihnen benannt. Weniger aus Genauigkeit als aus dem Bedürfnis, eine komplexe Geschichte an etwas festzumachen. Die übliche Route ist bekannt. Sie führt westwärts entlang des Platte River, weiter über den South Pass der Rocky Mountains, dann nach Süden oder Westen in Richtung Kalifornien. Sie ist nicht ungefährlich, aber berechenbar. Entscheidend ist der Zeitpunkt. Wer zu spät in die Berge kommt, riskiert Schnee. Wer zu früh aufbricht, riskiert Mangel. Die Reise ist deshalb weniger ein Wagnis als ein Zeitplan. Der Plan dieses Treks unterscheidet sich zunächst nicht von dem vieler anderer. Man will zügig vorankommen, Anschluss halten, den kritischen Zeitraum vor dem Winter nutzen. Es gibt keine Sonderrouten, kein besonderes Ziel jenseits dessen, was ohnehin auf der Karte steht. Der Maßstab ist nicht Geschwindigkeit um jeden Preis, sondern Verlässlichkeit. Ein Weg, der schon einmal funktioniert hat. Die Gruppe selbst ist heterogen, aber nicht ungewöhnlich. Mehrere Familien, einzelne Männer, Kinder, Menschen, die Hausrat, Werkzeuge und Lebensmittel auf Wagen verteilen und damit festlegen, was sie unterwegs sein können und was nicht. Was mitgeführt wird, bestimmt Handlungsspielräume. Was fehlt, lässt sich später kaum ersetzen. Zu Beginn verläuft alles innerhalb dieses Rahmens. Der Wagenzug bewegt sich, schließt zu anderen auf, verliert wieder Anschluss. Entscheidungen sind klein und praktisch. Warten oder weiterziehen. Reparieren oder improvisieren. Tempo drosseln oder riskieren. Noch gibt es keinen Grund, von der bekannten Linie abzuweichen. Die Route funktioniert, weil sie schon oft funktioniert hat. Erst vor diesem Hintergrund entsteht eine neue Überlegung nicht als Bruch. Sie entsteht als Möglichkeit, Zeit zu sparen, ohne den Plan zu verlassen. Keine Flucht nach vorn, mehr der Versuch, innerhalb des Bestehenden schneller voranzukommen. Der Gedanke an eine alternative Route taucht nicht abstrakt auf. Er lässt sich zeitlich fassen. Im Sommer 1846, während sich die Wagenzüge westwärts entlang des Platte River bewegen, erreicht viele Auswanderer ein Dokument, das bereits Monate zuvor verfasst wurde. Ein Rundschreiben von Lansford Hastings. Darin bewirbt er eine neue Strecke nach Kalifornien, die er als direkter, schneller und praktikabel beschreibt. Sie soll mehrere hundert Meilen einsparen. Hastings ist kein Unbekannter. Sein kurz zuvor erschienenes Buch The Emigrant's Guide to Oregon and California zirkuliert bereits unter Auswanderern. Der Brief jedoch ist etwas anderes, persönlicher, dringlicher, konkreter. Er verspricht, die Route selbst vor Ort zu begleiten und Durchgänge zu markieren. Für viele Tracks ist dieses Schreiben zu spät eingetroffen. Für andere kommt es genau in dem Moment, in dem Zeit zur kritischen Größe wird. Am 20. Juli 1846 erreicht die Gruppe um George Donner das Fort Bridger im heutigen Wyoming. Hastings selbst ist nicht anwesend, doch Nachrichten über ihn sind es. Die sogenannte Abkürzung soll südlich vom Great Salt Lake durch ein Gebiet führen, das auf Karten kaum erschlossen ist. Es gibt keine verlässlichen Berichte von Wagenzügen, die diese Strecke vollständig bewältigt haben. Was existiert, sind Beschreibungen von Reitern und Einzelpersonen. Zeitgleich wächst der Druck. Der Sommer ist fortgeschritten. Jeder Tag Verzögerung verschiebt die Ankunft in Kalifornien weiter in den Herbst. In den Tagebüchern taucht diese Rechnung immer wieder auf. Patrick Breen notiert später nüchtern, dass man wisse, wie gefährlich Schnee in den Bergen werden könnte. Es ist die Erfahrung, die hier spricht. Die Entscheidung fällt nicht einstimmig. Ein Teil des Trecks bleibt bei der bekannten Route. Ein anderer Teil, darunter die Familien Donner und Reed, folgt Hastings Empfehlung. Am 31. Juli 1846 biegt diese Gruppe vom etablierten Weg ab. Es ist kein dramatischer Moment, keine letzte Abstimmung, kein feierlicher Aufbruch. Es ist eine Weggabelung, wie es sie viele gibt. Nur mit weitreichenderen Folgen. Zu diesem Zeitpunkt wirkt die Abkürzung nicht wie ein Risiko. Sie verspricht Zeitersparnis, ohne das Ziel zu verändern. Dass Hastings selbst den Weg noch nicht mit Wagen erprobt hat, ist bekannt, wird aber in Kauf genommen. Man rechnet damit, dass Schwierigkeiten auftreten, man rechnet nicht damit, dass der Weg selbst zum Problem wird. Die Bewegung setzt sich fort. Der Plan gilt als angepasst, nicht aufgegeben. Noch spricht nichts dafür, dass diese Entscheidung mehr ist als eine Abweichung innerhalb desselben Rahmens. Die Abweichung von der etablierten Route hat unmittelbare Folgen, die sich nicht erst Wochen später zeigen. Bereits wenige Tage nach dem Verlassen des Hauptwegs verändert sich der Rhythmus der Reise. Der Boden wird weicher, die Orientierung schwieriger. Es gibt keine eingespurten Wagenwege mehr, keine Anzeichen regelmäßiger Nutzung. Der Zug muss beginnen, sich den Weg selbst zu schaffen. Der erste größere Einschnitt folgt am Rand des Great Salt Lake. Die Landschaft zwingt zu Umwegen, die auf keiner der Karten eingezeichnet sind. Statt fester Wege gibt es Salzböden, die Wagen und Tiere gleichermaßen belasten. Ochsen sinken ein, Räder blockieren. Mehrfach müssen Wagen entladen werden, um sie überhaupt weiterziehen zu können. Zeit, die einkalkuliert war, geht verloren. In den Aufzeichnungen wird diese Phase zunächst sachlich beschrieben. Verzögerung, Reparaturen, erschöpfte Tiere. Noch keine Panik, noch keine Schuldzuweisungen. Es ist klar, dass die Strecke schwieriger ist als erwartet, aber sie gilt weiterhin als bewältigbar. Man rechnet nicht in Tagen, sondern in Etappen. Die Hoffnung liegt darauf, dass sich das Gelände bald wieder öffnet. Hinzu kommt ein Problem, das sich nicht durch Arbeit lösen lässt. Orientierung. Markierungen, die Hastings angekündigt hat, sind nur sporadisch vorhanden. An einigen Stellen finden sich Hinweise, an anderen nicht. Die Gruppe ist gezwungen, Entscheidungen ohne klare Wegführung zu treffen. Jeder Umweg verlängert die Strecke. Jeder Halt kostet Vorräte. In den Tagebüchern tauchen erste Hinweise auf Frustration auf. Allerdings noch ohne Eskalation. Besonders belastend ist die Situation für die Tiere. Mehrere Ochsen gehen verloren oder müssen zurückgelassen werden, weil sie nicht mehr einsatzfähig sind. Ersatz ist nicht vorgesehen. Was fehlt, kann nicht ergänzt werden. Jede Entscheidung wirkt sich doppelt aus, auf die Geschwindigkeit und auf die verbleibende Kraft des Zuges. Trotzdem setzt sich die Bewegung fort. Der Track kehrt nicht um. Der Gedanke daran taucht auf, verschwindet wieder. Zu viel Zeit ist bereits investiert. Der Weg zurück wäre ebenso ungewiss wie der nach vorn. Die Abkürzung ist zu diesem Zeitpunkt kein Irrtum, eher eine Verpflichtung. Man ist bereits Teil von ihr geworden. Noch lässt sich alles erklären, als Pech, als ungünstige Bedingungen, als Preis für eine Strecke, die eben nicht ausgebaut ist. Die Rechnung verschiebt sich, aber sie gilt weiterhin. Der Winter spielt in diesen Überlegungen noch keine aktive Rolle. Er ist ein fernes Datum, kein Gegner. Was sich jedoch bereits verändert hat, ist die Relation zwischen Weg und Zeit. Der Vorsprung, den man sich erhofft hat, existiert nicht mehr. Stattdessen wächst eine Lücke zwischen Planung und Realität, die sich mit jedem weiteren Tag vergrößert. Im Oktober 1846 erreicht der Track die östlichen Ausläufer der Sierra Nevada. Zu diesem Zeitpunkt ist der Zeitverlust nicht mehr abstrakt. Die Abkürzung hat nicht Wochen eingespart, sie hat Wochen gekostet. Mehrere Wagen sind aufgegeben worden, Tiere sind verendet, Vorräte reduziert. Die Gruppe bewegt sich langsamer als geplant und deutlich später im Jahr, als es für diese Region kalkuliert ist. Am 28. Oktober 1846 setzt der erste schwere Schneefall ein. In den Aufzeichnungen wird er nicht als Katastrophe beschrieben, aber als Warnsignal. Schnee in dieser Höhe ist nicht ungewöhnlich, aber er markiert eine Grenze. Was vorher schwierig war, wird nun blockiert. Pässe schließen sich. Wege verschwinden innerhalb weniger Stunden. Der entscheidende Punkt folgt Anfang November. Die Gruppe versucht, einen der Pässe der Sierra zu überqueren, scheitert jedoch an der Schneehöhe. Mehrere Anläufe bleiben erfolglos. Die Wagen kommen nicht mehr voran. Tiere brechen ein. Der Rückweg ist zu diesem Zeitpunkt ebenso verschüttet wie der Weg nach vorn. Der Track befindet sich festgesetzt in der Nähe des heutigen Donner Lake bei Truckee, Kalifornien. Ab diesem Moment ist Umkehr keine reale Option mehr. Der Schnee liegt bereits so hoch, dass selbst zu Fuß kaum Bewegung möglich ist. In den Tagebüchern verschiebt sich der Ton. Wegbeschreibungen werden seltener, Zustandsberichte häufiger. Patrick Breen schreibt am 20. November 1846.
We came to this place on the 31st of last month. It was snowing. We went on toward the pass, but the snow was so deep that we were unable to find the road. When we were within 3 miles of the summit, we turned back to this shanty on the lake. It continued to snow the entire time we were here. We have now killed most of our cattle, having to stay here until next spring and live on poor beef without bread or salt.
Wir kamen an diesem Ort am 31. des letzten Monats. Es schneite. Wir zogen weiter zum Pass, doch der Schnee war so tief, dass wir den Weg nicht finden konnten. Als wir noch etwa 3 Meilen vom Gipfel entfernt waren, kehrten wir um und kamen zurück zu dieser Hütte am See. Es schneite die ganze Zeit weiter, während wir hier waren. Wir haben inzwischen den größten Teil unseres Viehs geschlachtet, da wir gezwungen sind, bis zum nächsten Frühling hier zu bleiben und von schlechtem Rindfleisch ohne Brot und ohne Salz zu leben. In den folgenden Wochen wächst die Schneedecke weiter. Berichte sprechen von mehreren Metern. Jagd wird nahezu unmöglich. Wild ist kaum vorhanden oder nicht erreichbar. Die Vorräte, die für Bewegung kalkuliert waren, müssen nun Stillstand tragen. Rationen werden gekürzt, Entscheidungen betreffen nicht mehr den Weg, sondern das Überleben bis zum nächsten Tag. Am 26. Februar 1847 notiert Breen:
Hungry times in camp. There are plenty of hides, but the people will not eat them. We eat them with a tolerably good appetite. Thanks be to Almighty God. Amen. Mrs. Murphy said here yesterday that she thought she would commence on Milt and eat him. I do not think she has done so yet. It is distressing. The Donners told the California folks that they would commence eating the dead people 4 days ago, if they did not succeed that day or the next in finding their cattle, buried under 10 or 12 feet of snow. They did not know the spot or even near it. I suppose they have done so ere this time.
Hungerzeiten im Lager, viele Tierhäute, aber die Leute wollen sie nicht essen. Wir essen sie mit erträglich gutem Appetit. Dank sei dem allmächtigen Gott. Amen. Mrs. Murphy sagte gestern hier, sie glaube, sie werde damit beginnen, Milt zu essen. Ich glaube nicht, dass sie es bisher getan hat. Es ist bedrückend. Die Donners sagten den kalifornischen Leuten, dass sie vor 4 Tagen begonnen hätten, die Toten zu essen, falls sie an diesem oder dem nächsten Tag ihr Vieh nicht fänden, das unter 10 oder 12 Fuß Schnee liege und sie den Ort nicht kannten oder nicht in der Nähe seien. Ich nehme an, dass sie es bis jetzt getan haben. Der Eintrag steht zwischen Wetterbeobachtungen und knappen Zustandsmeldungen. Keine Erklärung, kein Ausruf. Der Winter hat zu diesem Zeitpunkt die Ordnung der Gruppe bereits verändert. Was vorher undenkbar war, wird als Möglichkeit ausgesprochen. Aus Notwendigkeit. Der Stillstand zieht sich über Monate. Mehrere Hütten werden errichtet, improvisiert aus Holz und Planen. Der Schnee isoliert die Gruppe vollständig. Nachrichten erreichen niemanden, Hilferufe bleiben aus. Spätestens mit dem Scheitern der letzten Passüberquerung Anfang November ist klar, dass diese Reise nicht mehr fortgesetzt werden kann. Alles, was folgt, spielt sich innerhalb dieser Grenze ab. Der Weg ist verschwunden, die Karte hat keine Funktion mehr. Übrig bleibt nur Zeit und der Versuch, sie zu überstehen. Der Winter nimmt nicht alles auf einmal, er arbeitet schrittweise. Erst verschwinden Optionen, dann Routinen, dann Gewissheiten. Was bleibt, sind Menschen, die beginnen, anders zu sprechen und anders zu rechnen. Die Tagebücher werden kürzer. Einträge bestehen aus Wetter, aus knappen Zustandsmeldungen, aus Namen. Nahrung ist kein abstrakter Mangel mehr. Wer noch Kraft hat, zählt. Wer keine mehr hat, wartet. Im Dezember 1846 stirbt Jacob Donner, der Bruder von George. Er ist krank, geschwächt, zu weit entfernt von Hilfe. Sein Tod wird vermerkt, nicht kommentiert. Kurz darauf stirbt auch George Donner. Der Mann, nach dem der Trek später benannt wird, erlebt das Ende der Reise nicht. Sein Name verliert damit jede Funktion als Autorität. Er bleibt als Bezeichnung, nicht als Figur. Andere rücken in den Aufzeichnungen nach vorn. Patrick Breen bleibt eine der konstantesten Stimmen. Seine Einträge sind sachlich, beinahe nüchtern. Gerade darin liegt ihre Härte. Am 24. Dezember 1846 schreibt er:
Thursday, the 24th. It rained all night and still continues to rain. A poor prospect for any kind of comfort, spiritual or temporal. Wind from the south. May God help us to spend the Christmas as we ought, considering our circumstances.
Donnerstag, der 24. Es regnete die ganze Nacht und es regnet noch immer. Schlechte Aussicht auf irgendeine Form von Trost, geistlich wie weltlich. Wind aus Süden. Möge Gott uns helfen, Weihnachten so zu begehen, wie es unter diesen Umständen angemessen ist. Auch die Namen Miss Murphy und Milton Elliot, genannt Milt, tauchen immer wieder auf. Als Bezugspunkte in einer Situation, in der Beziehungen neu verhandelt werden müssen. Nahrung wird zur Grenze zwischen Leben und Tod. Nähe zur Belastung. Der berühmte Eintrag vom 16. Dezember, in dem Breen notiert, dass Miss Murphy darüber spricht, Old Milt zu essen, markiert keinen Ausbruch von Wahnsinn. Er markiert einen Wechsel der Sprache. Was vorher unaussprechlich war, wird sagbar. Nicht öffentlich, nicht laut, aber im Rahmen dessen, was denkbar geworden ist. In den folgenden Wochen sterben weitere Mitglieder der Gruppe. Manche an Erschöpfung, manche an Krankheit, manche schlicht an Mangel. Die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten verliert ihre soziale Eindeutigkeit. Entscheidungen werden nicht mehr moralisch, dafür rechnerisch getroffen. Wer bleibt, muss weiterleben. Wie genau, ist keine Frage mehr, die diskutiert wird. Virginia Reed schreibt 1891 im Century Magazine über den 19. Februar 1847.
On the evening of February 19th, 1847, they reached our cabins, where all were starving.
Am Abend des 19. Februar 1847 erreichten sie unsere Hütten, wo alle hungerten. Breen schreibt einen Tag später:
Myself and two others went to Donner's camp 8 miles and found them in a starving condition. The most of the men had died, one of them leaving a wife and 8 children. The 2 families had but 1 beef head amongst them. There was 2 cows buried in the snow, but it was doubtful if they would be able to find them. We left them, telling them that they would soon have assistance, if possible. On the road back, I gave out, but struggled on until sundown, when I reached the other cabins.
Ich selbst und zwei weitere gingen 8 Meilen zum Lager der Donners und fanden sie in einem Zustand des Verhungerns. Die meisten Männer waren gestorben, einer von ihnen hinterließ eine Frau und 8 Kinder. Die beiden Familien hatten nur noch einen Rinderkopf unter sich. 2 Kühe waren im Schnee vergraben, doch es war zweifelhaft, ob sie sie würden finden können. Wir verließen sie mit dem Hinweis, dass bald Hilfe kommen werde, wenn es möglich sei. Auf dem Rückweg brach ich zusammen, kämpfte mich jedoch bis zum Einbruch der Dunkelheit weiter, bis ich die anderen Hütten erreichte. Auch hier, Zerfall ist ein Zustand. Was später unter einem einzigen Wort zusammengefasst wird, ist in diesen Momenten kein Skandal, kein Tabubruch, kein Mythos. Es ist schlicht eine Folge. Eine Anpassung an eine Situation, die keine Alternativen mehr bietet. Und genau hier beginnt das Problem der Erinnerung. Denn was diese Geschichte später überlagert, ist nicht der Winter, nicht der Stillstand, nicht die falsche Route. Es ist ein einzelnes Motiv, das alles andere verdrängt. Ein Wort, das erklärt und zugleich verschleiert. Ein Etikett, das komplexe Entscheidungen auf einen Schockmoment reduziert. Kannibalismus. Doch zuvor verlassen wir die Donnerparty für einen Moment und essen Svea.
Stark.
Svea hat sich für uns die dunkle Seite des amerikanischen Westmythos angeschaut.
Weil ich gegessen werde. Die Geschichte der Donnerparty wird fast immer als Ausnahme erzählt. Als singuläres Versagen, als menschliche Grenzüberschreitung unter extremen Bedingungen. Doch betrachtet man sie im historischen Kontext, verliert sie diesen Sonderstatus. Sie wird nicht weniger tragisch, aber erklärbarer. Mitte der 1840er Jahre befinden sich die Vereinigten Staaten in einer Phase massiver Binnenmigration. Zwischen 1841 und 1846 machen sich jährlich mehrere tausend Menschen auf den Weg nach Oregon oder Kalifornien. Für das Jahr 1846 gehen Historiker von etwa 12.000 bis 15.000 Auswanderern aus, die diese Routen nutzten. Die überwiegende Mehrheit reist in Wagenzügen, folgt etablierten Wegen und erreicht ihr Ziel. Diese Bewegung ist kein Randphänomen. Sie wird politisch, kulturell und medial begleitet. Zeitungen berichten über erfolgreiche Siedlungen, Ratgeberbücher erklären den Weg. Karten versprechen Orientierung. Der Westen erscheint nicht als Risiko. Er gilt als erreichbare Erweiterung des Bestehenden. Der Begriff, der diese Haltung später bündelt, lautet Manifest Destiny. Geprägt 1845 von John L. O'Sullivan, beschreibt er die Vorstellung, dass die Ausdehnung der Vereinigten Staaten kein Akt der Eroberung, sondern eine natürliche Bestimmung sei. Land gilt als verfügbar, Fortschritt als gegeben und Bewegung als moralisch legitim. Diese Idee übersetzt sich in Praxis. Reiseführer wie Lansford Hastings, The Immigrant's Guide to Oregon and California, versprechen Abkürzungen, beschreiben neue Routen und relativieren Risiken. Dass viele dieser Wege nie von Wagenzügen erprobt wurden, wird selten deutlich gemacht. Karten erzeugen Sicherheit, auch dort, wo Erfahrung fehlt. Die Donnerparty bewegt sich vollständig innerhalb dieses Systems. Ihre Entscheidung für Hastings Abkürzung ist kein Akt der Hybris. Der Winter gilt als kalkulierbare Größe, nicht als strukturelles Risiko. Die bekannte Route erscheint sicher, aber lang. Die alternative Route erscheint kürzer und damit vernünftig. Statistisch gesehen ist diese Rechnung völlig nachvollziehbar. Historiker wie John Unruh schätzen, dass 90-95% aller Wagenzüge ihr Ziel erreichen. Scheitern ist möglich, aber selten. Vollständige Katastrophen, wie bei der Donnerparty, bilden eine extreme Minderheit. Genau das macht sie erinnerungswürdig. Auch der Winter als Todesursache ist kein Normalfall. Die Standardrouten wurden nicht zufällig etabliert. Sie berücksichtigen Jahreszeiten, Höhenlagen und Versorgungspunkte. Dass ein kompletter Wagenzug in der Sierra Nevada eingeschneit wird, ist historisch nahezu einzigartig. Nicht, weil der Winter unberechenbar wäre. Viel eher, weil die meisten Tracks ihn vermeiden. Ähnlich verhält es sich mit dem Aspekt, der die Erinnerung dominiert. Kannibalismus. Vereinzelte Fälle sind aus der Geschichte der Westmigration bekannt. Meist aus Extremsituationen wie Schiffbrüchen oder isolierten Gruppen. Die Donnerparty ist jedoch der am besten dokumentierteste Fall mit Tagebüchern, Überlebendenberichten und zeitnaher medialer Rezeption. Diese Erzählbarkeit verändert die Perspektive. Der Fokus verschiebt sich vom System auf das Symptom. Aus einer strukturellen Überforderung wird eine moralische Grenzgeschichte. Aus Migration wird Abweichung. Aus einem Denkmodell, das auf Fortschritt setzt, wird ein Einzelfall, den man abschließen kann. Dabei zeigt gerade die Statistik das eigentliche Problem. Ein System, das zu 95% funktioniert, kann sein Scheitern nicht integrieren. Es braucht Ausnahmen, um sich selbst zu stabilisieren. Die Donnerparty wird zu einer solchen Ausnahme. Sie dient als Warnung, als Abgrenzung, als Reduktion auf ein einzelnes Motiv. Der Historiker Frederick Jackson Turner wird später schreiben, die amerikanische Identität sei an der Frontier geformt worden. Die Donnerparty markiert die Stelle, an der dieses Frontier nicht mehr produktiv wirkt, sondern zerstörerisch. Kein Gegenentwurf zum Westmythos, sondern seine logische Kehrseite. Ihr Scheitern ist kein Beweis gegen Migration. Es ist ein Hinweis darauf, dass Fortschrittsnarrative keinen Umgang mit Stillstand haben, dass Karten Bewegung versprechen, aber keinen Halt. Und dass Hoffnung dort gefährlich wird, wo sie nicht mehr korrigierbar ist. Was von der Donnerparty bleibt, ist deshalb mehr als eine Geschichte des Hungers. Sie ist ein Riss im Bild einer Bewegung, die sich selbst nur als Erfolg denken kann.
Was später unter dem Begriff Kannibalismus zusammengefasst wird, geschieht nicht plötzlich und nicht kollektiv. Es ist kein einzelner Moment, sondern eine Abfolge von Entscheidungen verteilt über Wochen. Die Quellen, die darüber berichten, sind Tagebücher, Briefe und spätere Aussagen von Beteiligten und Helfern. Sie benennen den Vorgang knapp, ohne Ausschmückung. Für das Hauptlager am Donner Lake finden sich im Dezember 1846 zunächst Hinweise auf Hunger, Mangel und das Aufbrauchen letzter Reserven. Patrick Breen beschreibt Regen, Schnee, Frost, schwindende Vorräte, aber noch keinen Verzehr menschlicher Körper. Die ersten eindeutigen Hinweise auf Kannibalismus im Hauptlager tauchen erst im Februar 1847 auf, als Retter berichten, was ihnen von Überlebenden geschildert wird. Parallel dazu kommt es bereits früher zu extremen Entscheidungen außerhalb des Lagers. Am 16. Dezember 1846 bricht eine kleine Gruppe zu Fuß aus dem eingeschneiten Gebiet auf. Sie wird später als die Forlorn Hope bezeichnet, zu Deutsch etwa aussichtslose Hoffnung. Unter ihnen befinden sich William Eddy und William Foster. Der Marsch durch Schnee und Gebirge dauert Wochen. Mehrere Mitglieder sterben unterwegs. In den überlieferten Berichten dieser Gruppe wird Kannibalismus erstmals ausdrücklich erwähnt. Der Winter verliert langsam an Härte. Tage werden länger, Temperaturen schwanken. Für die Eingeschlossenen bedeutet das keine Erleichterung, sondern neue Entscheidungen. Wer kann sich noch bewegen, wer nicht? Im Januar 1847 sind von den ursprünglich rund 87 Mitgliedern des Treks bereits viele tot. Exakte Zahlen variieren je nach Quelle. Doch mehr als ein Drittel wird den Winter nicht überleben. Die Namen erscheinen in Tagebüchern meist ohne Kommentar. Tod wird festgehalten, nicht erklärt. Mitte Januar 1847 erreichen Überlebende des Forlorn Hope bewohntes Gebiet bei Johnson's Ranch nahe Wheatland im Yuba County. Sie schlagen Alarm. Hilfe wird organisiert. Die Rettung kommt jedoch nicht geschlossen, nicht schnell und nicht vollständig. Zwischen Februar und April 1847 brechen mehrere Rettungstruppen aus dem kalifornischen Tiefland auf. Sie erreichen das Lager am Donner Lake zu unterschiedlichen Zeitpunkten und unter unterschiedlichen Bedingungen. Manche finden noch Überlebende, andere nur noch Spuren. Einige Menschen sterben wenige Tage, manchmal Stunden, bevor Hilfe eintrifft. Am 22. Februar 1847 hält Patrick Breen fest, dass kalifornische Helfer am Morgen aufbrechen. 24 Menschen ziehen los, viele von ihnen in sehr geschwächtem Zustand. Zwei Kinder geben bereits nach kurzer Zeit auf und müssen zurückgebracht werden. Breen vermerkt an diesem Tag auch den Tod eines Kindes im Lager, das zwei Tage zuvor gestorben ist und nun im Schnee begraben wird. Berichte der ersten Rettungsmannschaften bestätigen diese Lage. Man nimmt vor allem Frauen und Kinder mit. Die Schwächsten bleiben zurück, weil sie den Weg nicht mehr bewältigen konnten. Zurückbleibende erhalten kleine Rationen aus Mehl und Fleisch. Die Entscheidung, nicht alle mitnehmen zu können, zieht sich durch alle Berichte. Nicht alle Überlebenden verlassen das Lager gleichzeitig. Einige werden in späteren Missionen geborgen, andere sterben nach der Rettung an den Folgen von Hunger und Erschöpfung. Am Ende erreichten etwa 48 Menschen Kalifornien lebend. Mindestens 39 sterben während der Reise oder im Winterlager. Ganze Familien verschwinden. Kinder überleben, Eltern nicht. Geschwister werden getrennt. Die Verluste verteilen sich nicht gleichmäßig, sondern folgen keinem erkennbaren Muster. Der Name George Donner taucht in den Rettungsberichten nicht mehr als handelnde Person auf. Er ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Sein Name bleibt zurück, während die Menschen verschwinden. Was folgt, ist kein klares Ende. Die Überlebenden werden befragt, versorgt, teils misstrauisch betrachtet. Zeitungen greifen die Geschichte auf, Berichte werden verkürzt und moralisch zugespitzt. Das, was im Lager Alltag war, wird von außen zum Skandal. In den zeitnahen Quellen selbst findet sich davon wenig. Keine Dramatisierung, keine Rechtfertigung, keine Ausformulierung von Schuld. Nur die Feststellung, dass Entscheidungen getroffen wurden, weil es keine guten Alternativen mehr gab. Überleben ist hier kein Triumph, Rettung kein Happy End. Die Geschichte der Donnerparty endet nicht mit der Rettung. Sie beginnt dort erst öffentlich zu werden. Bereits 1847 greifen Zeitungen in Kalifornien und im Osten der Vereinigten Staaten die Ereignisse auf. Die Berichterstattung ist uneinheitlich, aber schnell zugespitzt. Details werden weitergegeben, verkürzt, teilweise widersprüchlich. Der Fokus verschiebt sich rasch von Route, Winter und Zeitverlust auf ein einzelnes Motiv. Zeitgenössische Blätter wie der California Star oder der New York Herald berichten über die Überlebenden und über das, was im Lager geschehen sein soll. Begriffe wie Hunger, Schnee und Verspätung treten zurück. Stattdessen dominiert ein Wort, das Aufmerksamkeit garantiert. Kannibalismus wird zum Deutungsrahmen. Er erklärt scheinbar alles und verdeckt zugleich fast alles andere. Parallel dazu beginnt die geografische Einschreibung der Geschichte. Orte werden benannt, Karten aktualisiert. Der See, an dem der Track überwintert hat, trägt bald den Namen Donner Lake. Ein Pass in der Sierra Nevada wird als Donnerpass bekannt. Die Landschaft wird zur Erinnerungsträgerin. Der Name bleibt, auch als die Details verblassen. Im späten 19. Jahrhundert wandert die Geschichte zunehmend in populäre Darstellungen. Memoiren, Zeitungsserien, später Romane greifen das Ereignis auf. Die Perspektive wechselt dabei selten. Meist wird erzählt, was geschehen ist, nicht warum. Der Kontext der Westmigration tritt in den Hintergrund, die moralische Grenzüberschreitung in den Vordergrund. Im 20. Jahrhundert wird die Donnerparty Teil eines medialen Kanons. Radiosendungen wie Death Valley Days, Fernsehproduktionen und Dokumentationen, etwa bei American Experience oder History Detectives, greifen die Geschichte auf. Spielfilme wie The Legend of the Donner Party reduzieren sie häufig auf ihre extremsten Motive. Auch in Literatur und Popkultur taucht der Name als Chiffre auf, vom historischen Sachbuch bis hin zu vereinzelten Referenzen in Folk- und Rockmusik. Einen neuen Schub erfährt die Rezeption im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert durch historische Sachbücher. Werke wie The Indifferent Stars Above von Daniel James Brown versuchen die Geschichte wieder stärker an ihre Zeit zurückzubinden. An Migration, an Kartenwissen, an Entscheidungslogiken. Sie stehen damit bewusst gegen die lange Tradition der Reduktion. Auffällig ist dabei, was konstant bleibt. Die Donnerparty wird fast immer als Ausnahme erzählt. Als Abweichung von einer ansonsten erfolgreichen Bewegung, als Warnung, als Schockgeschichte. Kaum je als Teil eines Systems, das tausendfach funktionierte und in seltenen Fällen katastrophal versagte. Und genau hier öffnet sich der Blick über diese Geschichte hinaus. Nur wenige Jahre zuvor, in den 1840er Jahren, verschwindet im arktischen Eis die Expedition von John Franklin mit den Schiffen HMS Terror und HMS Erebus, von der wir euch in unserer allerersten Folge erzählt haben. Auch dort. Vertrauen in Karten, in Planung, in Technik. Auch dort. Stillstand, Winter, Zeitverlust. Auch hier wird ein Motiv später alles andere überlagern. Die Nähe ist nicht nur thematisch, sondern zeitlich. Zwei Bewegungen derselben Epoche, zwei Räume, die als beherrschbar gelten, zwei Geschichten, die zeigen, wie dünn die Linie zwischen Fortschritt und Scheitern sein kann. Die Donnerparty und die Franklin-Expedition erzählen nicht von menschlicher Grausamkeit. Sie erzählen von Systemen, die Bewegung voraussetzen und keinen Umgang mit Stillstand kennen. Von Wissen, das ausreicht, bis es das nicht mehr tut. Und von Geschichten, die wir uns später erzählen, um Komplexität erträglich zu machen. Was bleibt, ist kein Mythos vom Westen. Kein Schreckbild aus Eis und Hunger. Es ist die Frage, wie wir erinnern und was wir dabei ausblenden. Ja, das gilt ja für jede Party. Ja, wenn du jetzt so, wir hatten am Anfang kurz über dein Bild vom West-Mythos gesprochen. Und da ging es um Steppenläufer, um Cowboys. Und jetzt hast du es gehört, dass das einfach normale Familien waren, die durch Berge laufen, ohne Steppenläufer, dafür mit sehr viel Schnee an großen Bergen und großen Seen. Denkst du jetzt anders über den West-Mythos, über den wilden Westen und seine Romantisierung?
Also, ich finde, die Kritik bleibt bestehen, die ich vorher auch irgendwie, also wie wir ja auch am Anfang gehört haben, dass die Bewegung quasi der Weißen in die Gebiete als legitim gegolten hat, um dort irgendwie Bereiche zu schaffen, in denen sie halt leben können, so. Das hat sich nicht verändert. Aber auf jeden Fall, ne, klar, vom Visuellen her habe ich jetzt irgendwie schon eine andere Vorstellung, wie das ausgesehen haben könnte. Und es ist irgendwie auch viel weniger. Ich fand es schon auch immer ein bisschen spannend, in so vielen Filmen sind ja auch dann irgendwie Orte so verlassen. Dann reitet da so ein mutiger Cowboy durch. Aber es wohnen da eigentlich fast keine Menschen, außer so eine Oma und irgendwie andere Männer. Aber so Familien oder so sind da ja gar nicht selten, oder? Hast du das? Ich habe kein Bild von einer Familie im Wilden Westen, die unterwegs
ist. Stimmt, dann ist immer nur eine Straße mit einem Saloon an der Ecke.
Ja.
Eine Oma am Schaukelstuhl. Und zwar einer, der in so einen Blecheimer spuckt, während er so seine Flinte putzt. Und dann kommt halt der eine Mann in den Saloon mit der Schwingtür. Und da sind plötzlich so 800 Leute. Und die Stadt hat auch nur vier Häuser.
Ja, safe. Vielleicht ist das so ein Durchreiseort. So wie Hagen.
So eine Tankstelle. Hagen, der wilde Westen des Ruhrgebiets. Ja, Hagen-Vorhalle, oder wie?
Hagen-Vorhalle beschreibt es ganz gut, finde ich. So stelle ich mir das vor.
Ja, alle, die jetzt wissen, wie Hagen-Vorhalle aussieht, können jetzt bei Instagram, Radio Obscura Podcast, alles klein und zusammengeschrieben, unsere Bilder anschauen. Wir haben natürlich so Donner Lake, die Sierra Nevada im Schnee. Also wir haben nicht jede Station der Route, aber so ein paar markante Orte, die wir auch genannt haben hier. Dann natürlich für euch abgebildet. Es gibt auch ein paar Bilder von George Donner, ich glaube, Lansford Hastings. Von Virginia Reed habe ich, glaube ich, auch eins. Und von Murphy, die den alten Milt essen wollte. Also es gibt tatsächlich sehr viele gute Bilder von der Gruppe selber, von den Teilnehmenden, von den Orten. Denn es gibt auch heute noch in den USA, in der Sierra Nevada dort, das Donner Memorial. Also es sind dann wirklich speziell für diese Gruppe und für diesen Track dann da so ein Memorial Park, der da eingerichtet wurde. Genau, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Vergleicht also mal die Sierra Nevada, die Rocky Mountains, den Grand Canyon
mit Hagen-Vorhalle. Stark. Ja.
Ihr werdet kein, ich kann doch einfach.
Also ein Bild von Hagen.
Die Bilder sind jetzt schon online, jetzt wo wir es sagen. Dann wäre es ja schon gespoilert, aber vielleicht habe ich ja wirklich einfach ein Bild von Hagen-Vorhalle mit eingebaut und ihr merkt es gar nicht. Tja, was sind wir für freche Ponys?
Für freche Ponys. Okay. Wollen wir mit unseren Ponys Richtung Next FM reiten? Erstens, die Donnerparty war kein verlorener Abenteuertrupp, sondern Teil einer Massenbewegung. Im Jahr 1846 zogen rund 12.000 bis 15.000 Menschen auf denselben Routen nach Westen. Die Donnerparty war statistisch klein, strukturell aber typisch für die damalige Migration.
Zweitens, die berühmte Abkürzung war kein Geheimweg, sondern offiziell beworben. Lansford Hastings empfahl sie in seinem Emigrants Guide und per Rundschreiben. Sie versprach Zeitgewinn, war jedoch nie von einem Wagenzug vollständig erprobt worden.
Drittens, der Winter war nicht das erste Problem, sondern die verlorene Zeit davor. Durch Umwege am Great Salt Lake verlor der Track Wochen. Als Ende Oktober 1846 der Schnee in der Sierra Nevada fiel, war der Spielraum bereits aufgebraucht.
Viertens, beim Kannibalismus wurden ausschließlich bereits Verstorbene gegessen. Tagebücher wie das von Patrick Breen belegen klar, es gibt keine Hinweise auf Tötungen zu diesem Zweck. Die Grenze blieb bestehen, auch im Extrem.
Fünftens, die meisten West-Tracks kamen an. Gerade deshalb wurde die Donnerparty zum Mythos. Über 90% der Wagenzüge erreichten ihr Ziel. Die Donnerparty wurde erinnert, weil sie scheiterte. Und weil sich ihr Scheitern auf ein einziges Wort verkürzen ließ.
Diese Geschichte lässt sich erzählen als Katastrophe, als Grenzüberschreitung, als Warnung. Man kann sie aber auch lesen als Moment, in dem ein System sichtbar wird. Ein Denken, das Bewegung voraussetzt, Fortschritt erwartet und keinen Platz für Stillstand kennt. Die Donnerparty ist nicht deshalb erinnerungswürdig, weil sie scheiterte, sondern weil sie zeigt, wie schmal der Grat ist zwischen Planung und Realität, zwischen Hoffnung und Zeit, zwischen Wissen und Erfahrung. Der Winter war real, der Hunger auch. Doch was bleibt, ist die Frage, wie wir Geschichten verkürzen, um sie ertragen zu können und wie viel dabei verloren geht. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns bis dahin.
Bleibt donnernd.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
Oh, that's...